wir gehören zu einer absolut privilegierten kleinen Minderheit, die Reisen einfach zum Spaß machen können, die sich das leisten können. Und dieses Privileg, da müssen wir auch heimkommen und etwas lernen und darüber erzählen. Also wir haben eine Verantwortung, finde ich.
Willkommen bei Welt der Frauen zum Hören, dem Podcast direkt aus der Redaktion von Welt der Frauen. Hier sprechen wir mit spannenden Persönlichkeiten über alles, was Frauen wirklich bewegt und interessiert.
Ich darf Sie herzlich willkommen heißen zu einer neuen Folge Welt der Frauen zum Hören. Mein Name ist Ursel Nenzig, ich bin Redakteurin beim Magazin und hoste diesen Podcast. Und heute ist wieder ein Gast bei mir, ein ganz besonderer Gast, das sage ich über alle, das stimmt, aber diesmal stimmt es noch mehr, weil er ein Mann ist, bisher die absolute Minderheit hier im Format. Er ist unserem Magazin schon seit vielen Jahren sehr eng verbunden und uns verbindet nicht nur eine gute Zusammenarbeit, sondern wir teilen einfach ganz viel Werte, Ansichten. Herzlich willkommen, Christoph Mühleder.
Danke für die Einladung. Jetzt fühle ich mich noch privilegierter, weil ich eine seltene Ausnahme bin hier als Mann.
Ja, so ist das in einem Format.
Ich freue mich.
Und viele unserer LeserInnen kennen ihn und wenn nicht, dann auf jeden Fall sein Angebot Welt anschauen. Ein Reiseveranstalter der, ja, wie sagt man, etwas anderen Art, würde ich sagen. Und genau übers Reisen wollen wir heute sprechen. Christoph, ich habe eine ganze Menge Fragen an dich, die habe ich dir ja vorab schon ein bisschen auch angeteasert und ich schlage vor, wir starten jetzt einfach diese Podcast-Reise miteinander.
Sehr gerne.
Ich würde ganz gerne, wie jede Reise, mit dem ersten Schritt beginnen. Erzähl uns doch ein bisschen von dir. War das Reisen immer schon deine große Leidenschaft?
Ich glaube schon. Das ist bei uns in der Familie immer wichtig gewesen. Mein Vater war Busfahrer. Da habe ich als kleines Kind schon öfter mitfahren dürfen, bei so Tages- und Wochenendfahrten. Meine Mama, die hat dann oft dann auch Reisen organisiert im Dorf, im Mühlviertel. Und ja, ich habe das, glaube ich, irgendwie mitbekommen. Und wir sind auch selber gern auf Urlaub gefahren. Und das hat mir immer getaugt.
Wie seid ihr in deiner Herkunftsfamilie gereist?
Mit dem Auto.
Okay.
Mein Papa war Busfahrer. Also mit dem.
Das heißt, Italien.
Italien, Kroatien, genau. Aber dann später auch geflogen. Meine Schwester war dann ein paar Jahre in den USA.
Ja.
Dann haben wir sie besucht. Da war ich zweimal bei ihr, einmal allein bei ihr, einmal mit den Eltern. Das war cool. Genau. Damals war Fliegen irgendwie noch überhaupt kein Thema für mich, dass das so irgendwie nicht nur gut ist. Genau. Mhm. Aber ja, das waren viele tolle Reisen, die ich mit meinen Eltern und auch dann als junger Erwachsener alleine gemacht habe.
Und dann kam es irgendwann zur Gründung von Weltanschauen. Wie bist du auf das gekommen? Erzähl uns da ein bisschen darüber.
Das hat sich ergeben durch meinen anderen Job bei der Caritas in der Auslandshilfe. Dort haben wir halt mit Projektpartnerinnen und Projektpartnern vor allem in Osteuropa zu tun. Ich war dort Abteilungsleiter und wir haben irgendwann begonnen, einmal im Jahr eine Reise anzubieten zu unseren Projektpartnerinnen und zu unseren Projekten. Und da konnten die Kolleginnen und Kollegen mitfahren von der Caritas. Das sind ja allein in Oberösterreich 3.500. Und es konnten aber auch Außenstehende mitfahren. Und das ist total gut angekommen bei den Leuten. Und mir hat es Spaß gemacht, das zu organisieren und auch zu sehen, dass es etwas bewirkt. Mhm. Dass die Leute einfach verändert heimkommen und berührt waren von dem, was sie gesehen haben.
Und dann hast du dir gedacht, das ist eigentlich mein Ding.
Genau, dann haben wir gedacht, da könnte man mehr draus machen. Und ich bin dann 2012 ein Jahr in Bildungskreis gegangen, damals ging das noch einfach und habe mir überlegt, das als Business sozusagen aufzubauen und habe dann einen Businessplan geschrieben, wie das halt so geht und habe gesehen, okay, das könnte sich auch wirtschaftlich ausgehen. Aber immer mit dem Fokus, natürlich muss man davon leben können, natürlich will ich und muss ich damit etwas verdienen. Aber der Gewinn ist nicht das Einzige, was zählt, sondern ich darf dabei auch keinen Schaden anrichten mit meinem Wirtschaften. Und es soll ein Mehrwert auch für die Gesellschaft, für die Menschen, für den Planeten zum Schluss herauskommen und nichts zerstört werden. Und diese beiden Eckpfeiler habe ich da sozusagen in dem Konzept Welt anschauen umgesetzt und habe dann bei der Caritas das reduziert und mache jetzt beides.
Aber das heißt, was ist denn der Kern? Was macht denn eine Weltanschauenreise aus? Also was war deine eigentliche Business-Idee, die dich auch unterscheidet von anderen Reiseveranstaltern?
Da gibt's ein paar Eckpunkte. Das eine ist, dass das Reisen selber nachhaltig sein soll, dass man versucht, möglichst wenig zu fliegen. Also wir fliegen zum Beispiel in Europa überhaupt nicht. Mhm. Dass man versucht, bei den Unterkünften und bei den Restaurants und so weiter, die man wählt, wirklich bewusst zu schauen, dass das nachhaltige Betriebe sind, die die regionale Wirtschaft stärken, wenn es geht, vielleicht auch noch Bio sind, die vielleicht soziale Kriterien erfüllen. Also in Wien, wenn wir sind, dann schlafen wir immer im Magdas Hotel der Caritas Wien. Da ist beides verwirklicht, der soziale Aspekt und der Umweltaspekt, weil sie haben auch das österreichische Umweltzeichen mittlerweile. Also das ist perfekt, aber das gibt's halt nicht überall. Da muss man sich manchmal auch nach der Decke strecken. Mhm. Aber das ist sozusagen das Ziel. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir Leute treffen, dass wir Menschen begegnen, die in dem Land oder in der Region, wo wir sind, etwas bewegen, etwas verändern, innovative Ideen haben im Sozialbereich, im ökologischen Bereich oder auch Journalisten, Journalistinnen, die, wo man einfach ein bisschen Einblicke kriegt, hinter die Kulissen schaut und mitkriegt, was in dem Land so passiert, hinter dem, was man als Tourist normalerweise sieht und was wir uns natürlich auch anschauen. Also wenn ich nach Paris fahre, schaue ich mir auch den Eiffelturm an. Eklor. Nicht nur.
Ja, da kommen wir nachher noch ein bisschen im Detail drauf zu sprechen. Gib uns mal eine Idee davon, wie viele Reisen habt ihr mit Weltanschauung schon unternommen? Wie viele unterschiedliche Reisen pro Jahr und insgesamt?
Ja, es ist so, also es hat sich schon langsam gesteigert. Momentan sind wir bei 27, 28 Reisen dieses Jahr und auch letztes Jahr. Die Planung für 27 geht auch in die Richtung 30. Mhm. Weil mehr geht sich halt auch ressourcenmäßig nicht aus. Insgesamt waren es, habe ich nachgeschaut, bevor ich hierher gegangen bin, bisher seit 2013 220 Reisen. Und wir haben bei diesen 220 Reisen circa 5000 Menschen begleitet.
Okay.
Ja, also das nicht 5000 verschiedene Menschen, ja, aber es sind viele Wiederholungstäterinnen und Täter dabei, aber so 5000 Reisende.
Und wie viele verschiedene Länder und so weiter, kannst du das auch aus dem FF sagen? Oder müsstest
da müsste ich nachschauen, wie viele verschiedene Länder, aber ich würde sagen, wir waren schon in sehr vielen europäischen Ländern und in einigen außereuropäischen, da ist Uganda dabei, da ist Kuba dabei, da ist China dabei, da sind wir mit dem Zug übrigens hingefahren, mit der Transsibirischen Eisenbahn. Ja, ich würde sagen 30 Länder schon.
Ja, du hast es jetzt schon angeschnitten, Nachhaltigkeit ist bei Weltanschauung eigentlich das wichtigste Schlagwort, habe ich so das Gefühl. Was bedeutet das für dich? Wann ist eine Reise nachhaltig? Du hast schon gesagt, die Unterkunft, aber wie ist es zum Beispiel auch mit dem Transport dorthin?
Der Transport ist tatsächlich das, was bei jeder Reise den größten Teil des sogenannten Fußabdrucks ausmacht. Und da kann man einfach am meisten sozusagen Schaden anrichten, aber auch Gutes tun. Das meiste Potenzial, genau. Das heißt, ich habe da mal eine Statistik gesehen, wenn du eine 10-tägige Reise nach Mallorca machst und du fliegst dorthin, dann ist 75% des CO2-Ausstoßes, den du mit dieser Reise verursachst. Also da sind dann eben auch alles vor Ort, das Essen, das Hotel, das Auto, das du dir ausbuchst oder so. Die Plastikstrohhalme, genau, ja. Alles ist da eingerechnet. Circa 3/4 ist der Flug.
Wow.
Und darum, also es ist sozusagen, wenn du wohin fliegst und bist dann dort im nachhaltigsten Bio-Hotel, hast du trotzdem einen viel, viel größeren Fußabdruck, als wenn du dort mit dem Zug hinfährst. Ja. Der Zug ist das ökologischste oder am wenigsten schadstoffausstoßende Verkehrsmittel. Und noch besser ist natürlich, du fährst mit dem Radl oder gehst zu Fuß.
Ja,
das tun wir ja auch, genau. Und es ist zum Beispiel, also für mich persönlich waren auch einige immer besondere Reisen von zu Hause weggehen oder nach Hause gehen oder mit dem Rad. Also das ist irgendwie was wenn du von der Haustür sozusagen die Reise beginnt.
Das stimmt. Da kann ich auch einen kleinen Schwank einstreuen aus meinem privaten Erleben. Mein Vater ist pensioniert worden vor einigen Jahren und war immer ein großer Wandersmann und Alpinist und hat gesagt, er braucht irgendwie ein Initiationsritual für diesen neuen Lebensabschnitt und hat beschlossen, er lebt in Süddeutschland. Er geht zu Fuß nach Venedig, einmal quer über die Alpen. Ja.
Super.
Und für ihn war auch das Wichtigste, war, dass er zu Hause losgeht. Ja. Und ich habe das gut nachvollziehen können.
Das ist was Besonderes. Ja, genau. Ja. Also eine meiner schönsten privaten Reisen war tatsächlich 2020, gleich nach dem ersten Lockdown, wie alles wieder schön langsam aufgemacht hat. Ich bin von zu Hause im Mühlviertel in Gallnerkirchen quer durch Österreich über die Alpen nach Eibiswald an der slowenischen Grenze gegangen. Yeah. Die erste Woche hat mich meine Frau begleitet, mhm. ist Maria Zell, und sie ist dann mit dem Zug nach Hause gefahren und ich bin weitergegangen. 3 Wochen, mhm. das war eine meiner schönsten Reisen.
Cool. Ja. Das heißt, Reisen heißt nicht unbedingt weit, 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 weit weg.
Nein.
Ja. Trotzdem, hast du vorhin schon erwähnt, es gibt auch Reisen, wo ihr nur mit dem Flugzeug geht halt nicht anders, wenn man schon dorthin möchte.
Nach Uganda komme ich nicht anders, in Wirklichkeit, ja.
Genau, aber wie geht ihr dann damit um? Macht ihr Kompensationszahlungen?
Da gibt es ein paar Eckpfeiler, an die wir uns halten. Mhm. Das eine ist, wenn ich so weit fliege und so viel Schadstoff sozusagen mhm. produziere durch meine Reise, dann muss ich lange dort bleiben, damit sich das auch das Verhältnis irgendwie ja. stimmt. Das heißt, mindestens 2 Wochen für mhm. eine Fernreise, besser 3 Wochen. Mhm. Runter geht nichts. Also für ein Wochenende nach New York, das ist einfach ein mhm. absolutes No-Go. Nicht nur für Weltanschauen, sondern finde ich insgesamt mhm. verwerflich, wenn ich das so sagen darf. Das ist das eine. Und das andere ist, wir leisten einen Klimaschutzbeitrag für unsere Flüge. Und das überlassen wir nicht den Reisenden und sagen, ihr könnt's und mhm. macht's bitte, sondern wir machen das und wir rechnen das schon in den Preis hinein. Und da kooperieren wir mit der Klimaschutzplattform von Caritas Österreich und BOKU Wien. Mhm. Und das sind ganz, ganz tolle Klimaschutzprojekte, die eben auch einen sozialen Aspekt haben und mhm. nicht nur Wiederaufforstung oder so, sondern auch Armutsbekämpfung und Gesundheitsförderung.
Bist du eigentlich gerne Tourist? Bist du irgendwo gerne zu Gast?
Ja, schon. Ja. Immer wieder. Ja. Ich meine, du bist ja automatisch Tourist. Also du kannst das sowieso nicht verbergen. Ja. Also du lebst dann vielleicht wo schon ja. mehrere Monate und du wirst dann schon langsam eingemeindet oder du bist ja. dann dort ein bisschen schon, hast ein Netzwerk aufgebaut und bewegst dich auch nicht mehr auf den rein touristischen Pfaden. Aber Tourist sein ist ja nichts Schlechtes. Es ja. hat nur einen negativen Beigeschmack. Ja. Ja. Und du kannst gar nicht aus.
Na, ich persönlich versuche das immer so ein bisschen zu verbergen. Also ich habe immer das Gefühl, ich weiß es nicht, banales Beispiel, ich bin mit dem Zug nach Venedig gefahren mit meinem Mann und ich versuche dann dort möglichst einheimisch zu wirken, indem ich dort halt, keine Ahnung, ja, man merkt das eh auf 100 Kilometer Entfernung, aber genau. jedenfalls ist es mein Bestreben.
Und meins auch, aber es, du wirst so, sobald du das erste Wort wahrscheinlich, oder ja. ich weiß nicht, wie gut du Italienisch kannst, aber sobald ich mit meinem paar Brocken Italienisch anfange ja. zu sprechen, werde ich zwar verstanden, aber dann wissen die sofort, ich bin nicht von hier.
Ja. Aber es gibt doch schon diese Spannung, oder? Also zwischen, ich will eine andere Kultur kennenlernen, ich will aber dort auch niemandem irgendwie auf die Füße treten oder zu nahe kommen. Wie gehst du damit um?
Ja, das Wichtigste ist einmal, die Kultur zu respektieren, also ja. die Gepflogenheiten, die dort üblich sind, zu respektieren. Also ich weiß nicht, wenn's wo üblich ist, nicht mit der kurzen Hose oder mit einem Spaghetti-Leiberl essen zu gehen am Abend oder in ein Gotteshaus zu gehen, dann tue ich das nicht, weil ich verletze damit sozusagen die Gefühle der Menschen, wahrscheinlich oder ziemlich sicher der Menschen, die dort leben. Mhm. Es gibt immer wieder Fettnäpfchen, wo man reinsteigen kann, aber so auch ein bisschen sich vorzubereiten und was ist dort die Kultur? Ist das ein muslimisches Land oder ist das, ich weiß nicht, ist das sehr konservativ dort oder, oder ein Gefühl einfach zu haben? Ja. Oder beim Fotografieren einfach zu fragen, ja. wenn ich einen anderen Menschen fotografiere, darf ich das? Mhm. Und nicht einfach mit der Kamera alles ist okay, aber alle, ja. jeden und jede. Ja. Personen zu fotografieren.
Und wie fragst du das dann? Auf welcher Sprache?
Je nachdem. Meistens halt auf Englisch statt. Ja. Oder wenn ich kann ein paar Sprachen, aber viele kann ich. Also ich kann Französisch, Englisch ja. und ein paar Brocken Italienisch. Und ich versuche schon bei jedem Land, in das ich reise, ein paar Höflichkeitsworte anzulernen. Ja. Weil das ist grüß Gott und auf Wiedersehen und bitte danke und dass man ein paar Worte kann. Das macht schon einen Unterschied. Ja. Und dann muss man halt hoffen, dass man eine gemeinsame Sprache findet mit dem Gegenüber. Und manchmal geht es auch mit Händen und Füßen.
Ja. Genau. Ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber mir geht es manchmal so, dass ich mir denke, ich weiß, das Gegenüber spricht jetzt weder Deutsch noch Englisch, aber ich nehme dann lieber Englisch, weil ich mich dann auch bemühe. Also weil ich dann auch das Gefühl habe, ich gehe jetzt einen Schritt aus meiner Komfortzone raus.
Genau, ich kenne das. Ich kenne das, weil dann bin ich automatisch sozusagen, wenn ich in meiner Muttersprache spreche, bin ich auf einem, stehe ich höher sozusagen, weil ich mich leichter tue mit der Sprache. Und und sonst Englisch ist dann für beide die Fremdsprache.
Ja. Ja, Begegnungen gehören ja immer dazu, zu einer Weltanschauenreise. Mit welchen Menschen geht ihr in Kontakt? Also wie legt ihr das an? Man geht ja nicht einfach dort und klingelt an einer Tür. Wäre aber vielleicht auch mal lustig. Und warum ist dir das auch so wichtig?
Da habe ich tatsächlich eine Episode dazu. Wir haben das einmal gemacht. Oder nicht nur einmal, einmal war ich halt selber dabei. Normalerweise klingeln wir nicht und sagen, jetzt sind wir da, können wir ein bisschen reden. Wir waren letztes Jahr in Chemnitz, in der ehemaligen DDR, war Kulturhauptstadt 2025 und wir waren mit einer Gruppe dort und begleitet hat uns die Bettina Buchholz. Wir werden viele kennen, Schauspielerin in Linz und gebürtige Chemnitzerin oder damals noch Karl-Marx-Stadt. Und sie hat mit uns einen Spaziergang gemacht durch das Viertel, in dem sie aufgewachsen ist und ist dann auch zu dem Haus mit uns gegangen, wo sie ihre Kindheit verbracht hat. Also sie ist mit 20, sie war 18 oder so, als die Wende war und dann ist sie relativ bald weg. Genau, das war, es ist ein wunderschönes Haus in dem Jugendstilviertel von Chemnitz und sie hat sich da mit uns in den Garten gestellt und hat uns ein bisschen erzählt und auf einmal kam da eine raus, eine Bewohnerin, oder sie hat geschaut, ist offen, nein, war nicht und dann kam eine raus und ich habe mir schon gedacht, ui, die wird uns jetzt, wird jetzt schimpfen und wird uns vertreiben, was wir in ihrem Garten machen. Und die hat sich total gefreut. Die Bettina hat ihr erzählt, wer sie ist und wer wir sind. Und die hat uns reingebeten und wollte sogar, dass wir alle in ihre Wohnung im dritten Stock rauf. Und die hat sich total gefreut, da sozusagen jemanden zu treffen, der früher einmal da gewohnt hat. Ja. Das war total nett. Und sonst versuchen wir halt, also organisierte Begegnungen. Ja. Zum Beispiel, ich fahre heute Abend nach Rumänien mit einer Reisegruppe, mit dem Zug nach Bukarest. Übrigens eine sehr angenehme Art, nach Rumänien zu kommen. Täglich ein Nachtzug von Wien nach Bukarest. Mit bequemen Schlafwagen. Und wir treffen zum Beispiel morgen haben eine NGO, die heißt Active Watch. Also das ist so, die kümmern sich um politisches Bewusstsein, zivilgesellschaftliches Engagement, fördern sie, decken Skandale auf und so. Eher im politisch-gesellschaftlichen Bereich. Und mit denen unterhalten wir uns über die Situation in Rumänien, was sich da getan hat. Oder am Abend sind wir essen bei einer, nicht in einem Restaurant, sondern bei einer rumänisch-österreichischen Familie, die Winzer sind und die kochen für uns und lassen uns ihre Weine verkosten und erzählen so ein bisschen. Die Simone ist seit 20 Jahren in Rumänien mit ihrem rumänischen Mann verheiratet und lebt in Bukarest. Bin ich sehr gespannt, was uns da erwarten wird. Oder wir besuchen ein Caritas-Projekt und reden dort mit dem Projektleiter oder der Caritas-Direktorin über die soziale Situation im Land. Oder Journalisten ist immer spannend, weil die einfach so sozusagen wissen, was im Land so, wo es brennt.
Auf jeden Fall, ja. Weil es mir jetzt gerade einfällt, wenn du sagst, wir sind zu Gast und so weiter, das bedeutet schon noch, dass die Gruppe nicht unendlich groß sein kann. Wie groß ist denn eine Reisegruppe bei euch?
Maximal 30. Das ist aber schon eher die Ausnahme nach oben. Das mache ich manchmal bei Busreisen, weil der Bus einfach relativ hohe Fixkosten hat. Aber sonst sind wir eher bei 20 bis 25 und bei Wanderreisen weniger.
Okay.
Ja, bei Wanderreisen eher 15 bis höchstens 20. Genau.
Ja, die Begegnungen. Das eine sind die Begegnungen vor Ort mit Menschen, die dort leben, aber ihr habt ja auch immer mal wieder jemanden dabei, so wie du vorhin von der Frau Buchholz erzählt hast, die mit euch nach Chemnitz gefahren ist. Das ist ja auch eine Begegnung, die man
genau,
hat.
Genau, ja. Also da bin ich schon besonders dankbar, wenn ich zu solchen Menschen zufällig oder auch indem ich sie einfach frage, komme und die dann sich freuen und mitfahren und das bereichert einfach die Reise total. Wir fahren heuer im Herbst, im November nach Bhutan. Da macht die Reiseleitung die frühere Länderbüroleiterin der Austrian Development Agency. Also die hat jahrelang in Bhutan gelebt, hat dort die ganzen Entwicklungshilfeprojekte der Republik Österreich begleitet und kennt natürlich das Land total gut. Ja, und nicht nur die touristische Seite. Also das ist kein klassischer Reiseleiter, sondern jemand, der das Land eigentlich von einer anderen Seite kennt.
Ja. Und Begegnungen, da bleibe ich jetzt kurz noch dabei, passieren ja auch innerhalb der Reisegruppe. Das ist ja schon auch was ich immer wieder, weil wir auch immer wieder über eure Reisen berichten und wir da uns einfach oft austauschen, weil wir einfach seit langem auch Kooperationspartnerinnen sind. Und deswegen weiß ich, dass das auch eine Besonderheit von Weltanschauen ist, dass ich da Leute auch kennenlernen auf der Reise.
Ja, genau. Gibt sogar Paare, die daraus entstanden sind. Also, aber wir sind kein Verkupplungsinstitut.
Ich wollte gerade sagen.
Aber ich weiß, ein paar, die sind tatsächlich, die haben sich kennengelernt bei der Reise und sind dann irgendwie zusammengekommen und fahren jetzt noch gemeinsam mit jetzt. Ja. Genau. Aber es ist immer eine schöne Reisegemeinschaft. Mhm. Und es ist immer ein guter Vibe, würde man heute sagen. Ja. So, weil die Leute ähnlich ticken.
Ja.
Ich glaube, das macht schon was, so dieses Leuten, denen diese Art von Reisen wichtig ist, ökologische und soziale Verantwortung haben oder bei einer Wanderreise sowieso Wanderer, Wanderinnen sind irgendwie, da ist man sowieso unkompliziert und da, also das ist eine Community.
Mhm. Ja.
Das ist selten jemand dabei, der da ein bisschen ausschert.
Ja.
Genau. Das ist eine Freude. Es gibt etliche Reisen, wo ich heimgekommen bin und mir gedacht habe, als Reiseleiter, das war jetzt wie mit Freunden, Freundinnen, Bekannten zu verreisen.
Ja. Cool. Ich möchte jetzt nochmal kurz zurückkommen zum Thema Reisen, ein bisschen allgemeiner. Du hast auch schon erwähnt, Bhutan, Uganda, das sind alles Destinationen, die sind sehr weit weg. Und du hast auch gesagt, es muss sich quasi schon lohnen, wenn man dahin fliegt. Und ich nehme jetzt mal an, du meinst damit nicht nur, dass man möglichst lange dort sein muss, sondern es ist ja auch immer ein Grund, dorthin zu reisen. Warum reist ihr zum Beispiel nach Uganda?
Erstens einmal, um die andere Kultur kennenzulernen. Mhm. Ja, und es ist einfach eine ganz andere Kultur als jede europäische. Mhm. Und deswegen ist mir auch wichtig, Fernreisen anzubieten. Wir haben einmal überlegt, überhaupt auf Flüge zu verzichten, aber dann hätten wir alles außerhalb Europa eigentlich ausgeschlossen. Und das wollte ich nicht, weil es wichtig ist, dieses über den Tellerrand blicken, weil man lernt so viel. Das ist das eine. Das andere ist, dass die auch sozusagen jedes dritte sogenannte Entwicklungsland hat als wichtigsten Wirtschaftszweig den Tourismus. Mhm. Und wenn jetzt auf einmal der Tourismus einbricht, weil die Leute nicht mehr kommen, weil sie nicht mehr fliegen wollen, das ist irgendwie zweischneidig.
Ja.
Und das Dritte ist, wir machen dort normalerweise nicht nur touristische Sachen.
Mhm.
Also gerade am Beispiel Uganda, ich war selber da mit einmal bei einer von den Uganda-Reisen. Natürlich fahren wir in die Nationalparks, natürlich begeistern die Elefanten und die Löwen die ganzen großen Tiere und die Natur und. Und wir besuchen aber auch zum Beispiel eine Missionsstation die in einer der ärmsten Regionen von Uganda im Norden oder sind zu Gast bei der Caritas in Gulu, in der zweitgrößten Stadt und treffen dort ganz die normalen Menschen und kommen mit denen ins Gespräch, sehen, was es für Probleme gibt. In Gulu besuchen wir zum Beispiel das Projekt, für das wir unsere Klimaschutzspende machen. Das ist ganz spannend.
Full circle moment.
Ja, genau. Und ich habe mir wirklich im Nachhinein gedacht, und das war auch das Feedback von den anderen Reisenden, mindestens genauso schön und lehrreich für uns oder interessant war, dass wir so viel mit den Menschen zu tun hatten und nicht nur die tolle Natur und die großen Tiere gesehen haben. Also diese Begegnungen haben diese Reise dann letztlich zu was Besonderem gemacht und dass du ein bisschen Einblick kriegst.
Das heißt, der Grund, warum wir reisen, sollte nicht nur sein, wir wollen einfach dort am Strand liegen und billige Cocktails trinken und so, sondern aus deiner Sicht muss da schon immer noch ein bisschen mehr dahinter sein.
Ja, wir sollten, also jede Reise ist eine Lernerfahrung, ist sie sowieso, außer ich weiß nicht, wenn ich eine Woche nur im All-Inclusive-Club liege und da nie verlasse, weiß ich nicht, ob es eine Lernerfahrung ist.
Mhm.
Ich habe das noch nie gemacht, weil ich halte das gar nicht aus. Ich halte schon Luxus aus. Und das tut auch manchmal gut und ist schön, dass wir uns das leisten können. Aber sozusagen, man muss auch raus. Man muss wirklich dann das Land sehen und ich halte es auch nicht aus, eine Woche sozusagen nur am Strand zu liegen. Aber okay, da ist jeder verschieden. Also dieses Lernen von einer Reise, dieses zu sehen, wie es woanders ist und das zu vergleichen mit zu Hause und sich vielleicht zu überlegen, warum ist dieses Land so arm oder und warum geht es uns so gut? Und also wir haben eine Verantwortung, finde ich. Mhm. Wir gehören zu einer absolut privilegierten kleinen Minderheitgruppe weltweit gesehen, die reisen einfach zum Spaß machen können, die sich das leisten können. Also wenn wir gerade bei Uganda waren, der durchschnittliche Uganda oder Uganderin reist nicht, die haben andere Sorgen. Die müssen schauen, wie sie morgen überleben.
Ja, es ist ein unglaubliches Privileg. Ja.
Genau, und dieses Privileg, finde ich, damit haben wir eine Verantwortung und sozusagen da müssen wir auch heimkommen und etwas lernen und darüber erzählen und vielleicht auch gesellschaftlich das einbringen.
Aber im Weltanschauen gibt es jetzt seit, wenn ich richtig gerechnet habe, ungefähr 14 Jahren.
Genau, seit Ende 2012, Oktober 2012.
Also so plus minus.
Ja.
Wie hat sich denn in diesem bisschen mehr als 10 Jahren das Reiseverhalten verändert? Vor allem, ich denke jetzt auch an die große Zäsur Corona. Das war ja für Reisen kurzfristig ein absoluter Stillstand.
Stillstand, genau, ja. Aber es ist quasi, man merkt nichts mehr davon.
Okay.
Also es ist jetzt wie früher. Ich habe mir auch während Corona gedacht, wir werden viel davon lernen. Ich glaube, wir haben nichts daraus gelernt. Mhm. Ich habe mir gedacht, wahrscheinlich werden wir in Zukunft öfter wo die Maske aufsetzen müssen. Mhm. Tun wir nicht. Bin ich nicht traurig drüber, muss ich ehrlich sagen. Es wird mehr geflogen als je zuvor. Mhm. Tourismus boomt. Mhm. Massentourismus boomt, Kreuzfahrten boomen. Trotz spannender Viren, wo sogar Menschen sterben. Also genau, ja. Und das war interessanterweise ja gar kein so ein 5000 Leute Schiff, Billigkreuzfahrt, sondern eine Expeditionsschiff. Genau. Mhm. Aber also Kreuzfahrt ist für mich auch sowas, wo ich das möchte ich nicht machen. Mhm. Wird es bei Weltanschauen nie geben, weil es einfach so einen extrem hohen Ressourcenverbrauch hat und man auch nie nirgends richtig isst, immer nur so ganz kurz hineinschnuppert und die Arbeitsbedingungen gerade von den Leuten, die nicht im Service sind, ich glaube, die kriegen ganz kurz Trinkgeld, aber die anderen sehr, sehr schlecht sind. Ja.
Okay, das heißt, aus deiner Beobachtung sind wir zurück am Start quasi,
ohne
nicht viel dazugelernt. Weil du jetzt auch über deine eigenen Präferenzen schon so ein bisschen erzählt hast, wie viel Zeit im Jahr verbringst du selbst auf Reisen?
Ja, also ich mache ungefähr 5 Reiseleitungen für Weltanschauen im Jahr. Das sind also so wahrscheinlich, wenn eine Reise so eine Woche bis 10 Tage dauert, ja, also 40 Tage, 1,5 Monate bin ich sozusagen für Weltanschauen unterwegs. Und dann mache ich auch ab und zu noch mit meiner Frau, mit meiner Familie Urlaub. In Summe, ja, ich weiß nicht, 2 bis 3 Monate.
Okay, ja gut, aber bei dir ist es ja ein Job.
Genau.
Und
aber ich bin schon die meiste Zeit daheim. Mhm. Also das glauben viele nicht.
Mhm. Aber ja, ich glaube das schon, weil ich kann dich ja jederzeit auch anrufen und anmelden und du bist meistens daheim.
Ja, das kannst du auch, wenn ich unterwegs bin.
Ja, das stimmt. Das
mittlerweile, Gott sei Dank.
Aber meistens schreibst du, wenn du gerade irgendwo am Arctic Circle unterwegs bist, kriege ich dann einen kleinen Hinweis darauf.
Genau.
Welches Land steht noch auf deiner sogenannten Bucketlist?
Also, weil du gerade vom Arctic Circle gesprochen hast, wo wir heuer im Winter waren am Polarkreis und unglaublich schöne Nordlichter gesehen haben. Ich habe noch nie die Mitternachtssonne gesehen. Ich war noch nie im hohen Norden im Sommer. Mhm. Das steht absolut auf meiner Bucketlist. Das will ich unbedingt mal machen. Natürlich mit dem Zug. Man kommt wunderbar hinauf nach Schweden, Norwegen, Finnland. Finnland hat angeblich die schönsten Züge Europas. Ich weiß noch nicht, muss ich erst ausprobieren. Ja. Genau. Ansonsten als Fernreise, ich möchte unbedingt einmal den Himalaya sehen. Mhm. Also dieses und vielleicht in Nepal oder irgendwo in dieser Region Trekking machen. Mich zieht es nicht auf die Gipfel, das ist zu anspruchsvoll für mich, aber einfach gehen, wandern. Ich gehe total gern. Was steht noch auf meiner Bucketlist? Es gibt noch so viele kroatische Inseln, wo ich noch nicht war. Mhm. Oder griechische Inseln nicht. Ja. Also einfach auch nur einen schönen Urlaub machen und dort halt gemütliche Zeit verbringen, wandern. Mhm. Ich habe noch viele Wanderziele, genau.
Ich mache mir keine Sorgen, dass dir jemals die Destinationen ausgehen. Warst du eigentlich schon mal in einem Land, wo du dir auch gedacht hast, da könnte ich ernsthaft leben, abgesehen von Österreich?
Ja, also ich lebe total gerne in Österreich. Es ist das schönste Land der Welt. Das sagen viele Leute über ihr Heimatland übrigens. Mhm. Und das Heimatland zu verlassen ist eine sehr, sehr schwere Entscheidung, auch wenn du flüchten musst. Das glauben oft viele nicht, aber ist so. Mhm. Ja, also ich weiß nicht, Italien, Frankreich, die klassischen Länder, wo man halt gern hinfährt, da würde ich schon gerne eine Zeit lang leben. Mhm. Würde mir Spaß machen. Ich würde gerne diese Sprachen viel besser lernen. Und vielleicht mache ich das auch mal, aber nicht dauerhaft. Meine Homebase ist Österreich und Gallnerkirchen im Mühlviertel derzeit, also und jetzt auch schon die letzten 25 Jahre, aber sag niemals nie.
Wie ist denn Heimkommen für dich nach einer Reise?
Immer schön. Ich freue mich immer aufs Heimkommen. Ich freue mich aufs Fortfahren, aber ich freue mich immer aufs Heimkommen. Gut. Gibt nichts Schöneres, wieder daheim zu sein, im vertrauten Umfeld. Wieder im eigenen Bett zu schlafen.
Ja, das kennen viele.
Die Familie zu sehen, die Freunde zu treffen. Ja. Genau. Okay. Also und einfach diese vertraute Umgebung, wo du dich einfach daheim fühlst. Ja.
Hat sich durch das viele Reisen auch dein Blick auf dein Heimatland verändert?
Ja. Also umso mehr ich in der Welt herumkomme oder andere Länder sehe, ist mir bewusst, welches Glück wir haben, dass wir zufällig in diesem Land auf die Welt gekommen sind. Und dass wir oft auf sehr hohem Niveau jammern über Dinge, die bei uns eigentlich super funktionieren. Mhm. Genau. Also noch haben wir genug Wasser. Heuer ist schon, hört man schon sehr, es wird jedes Jahr irgendwie auch der Klimawandel kommt zu uns. Oder die Klimakrise, sage ich eigentlich lieber. Mhm. Genau. Aber wir leben eigentlich im Schlaraffenland. Mhm. Nicht alle, und das ist mir auch wichtig zu sagen, auch mit meinem Caritas-Herzen, das noch in mir schlägt. Es gibt viele Menschen in Österreich, die arm sind oder die von Armut bedroht sind und die sich keine Weltanschauenreise leisten können, die auch schauen, wie sie morgen über die Runden kommen oder nächstes Monat. Und da passiert auch gerade ein bisschen Rückschritt. Mhm. Aber ja, es ist trotzdem im Vergleich sind wir immer noch sehr privilegiert. Mhm.
Ja, Christoph, wir sind leider schon am Ende unserer kleinen Podcast-Reise angelangt. Ich glaube, wir hätten noch viel zu besprechen, aber ja, wir müssen irgendwann den Sack zumachen. Du kannst ja gerne jederzeit mal wieder vorbeikommen, wenn du Lust hast und irgendwas Neues zu berichten hast. Und ja, mir bleibt noch übrig zu sagen, dass ich persönlich finde, dass jede und jeder mal erleben sollte, wie eine solche Reise wirklich ist, wo man das Land nicht nur quasi anschaut, sondern wirklich dort ein bisschen hinter die Kulissen schaut, ja, also wirklich genauer hinschaut. Das ist, glaube ich, schon eine ganz andere Art zu reisen, wie viele von uns gewöhnt sind. Wir verlinken auf jeden Fall zu eurem Angebot in den Shownotes. Vielleicht hat ja jemand beim Zuhören jetzt auch die Reise losgepackt und
das wäre schön.
Liest sich euch an.
Genau, www.weltanschauen.at.
Genau, also ich gebe den Link nochmal rein. Und vielen Dank dir, Christoph, dass du dir die Zeit genommen hast und heute, obwohl du ja mit einem Fuß schon im Zug Richtung Rumänien bist, noch bei uns im Podcast-Studio vorbeigeschaut hast.
Danke, liebe Ursel. Es war ein sehr, sehr angenehmes Gespräch und ich hoffe, ich habe Lust gemacht aufs Weltanschauen.
Ja, also mir auf jeden Fall. Ja, und dann bleibt mir noch zu sagen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Podcast, den wir mit viel Liebe und Sorgfalt alle 2 Wochen produzieren. Das macht uns einen Riesenspaß und wir hoffen, dass es Ihnen auch gefällt. Und wenn dem so ist, bitte lassen Sie uns gerne eine gute Bewertung da. Gerne auch einen Kommentar auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens. Teilen Sie den Podcast, laden Sie ihn herunter, erzählen Sie anderen davon. Das alles hilft dabei, die Themen, die uns so sehr am Herzen liegen, noch weiter verbreiten zu können. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis in 2 Wochen. Wir hören uns.
Sind Sie auf den Geschmack gekommen? Neue Folgen von Welt der Frauen zum Hören gibt es jeden 2. Donnerstag überall dort, wo es Podcasts gibt. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen.